Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Teure Kunst zu kaufen, ohne zu wissen, durch welche Hände sie gegangen ist und an wessen Wänden sie hing oder in wessen Lagern sie lag, ist kritisch. Spätestens seitdem in der Kunstwelt über Raubkunst gesprochen wird, sind die meisten Käufer doch sensibel, wenn es um die Herkunftsnachweise geht. Bei dem Gemälde, um das es jetzt geht, gibt es da so einige Lücken. Lücken, die sogar mehr als ein ganzes Jahrhundert breit sind. Dem Preis für das Gemälde El Salvator Mundi, das Christus als Heiland der Welt zeigt, hat das aber keinen Abbruch getan. Es wird Leonardo zugeschrieben. Ganz sicher sind sich da einige Experten aber auch nicht. Und es ging vor 2 Jahren bei Christie's in New York für stolze 450 Millionen Dollar an einen Käufer. Die aktuelle Ausgabe der Kunstzeitschrift Monopol stellt das englischsprachige Buch The Last Leonardo des Autors Ben Lewis vor, der mit großem Aufwand den Weg des Salvador Mundi nachzeichnet und zumindest die Provenienz für das 20. Jahrhundert recherchiert hat. Unter anderem sei es 2005 noch in einer kleinen Galerie in New Orleans für nur 1.175 Dollar von einem Kunsthändler und einem Kunstjäger gekauft worden. Das war unbekannt. Wir bewerten die neuesten Erkenntnisse jetzt mit Frank Zöllner. Er ist Kunsthistoriker an der Uni Leipzig und der Leonardo-Fachmann. Er hat viele Bücher über ihn geschrieben und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, für wie glaubwürdig er denn die Recherchen von Ben Lewis hält.
Ja, das ist alles sehr gut recherchiert. Ich war teilweise auch, sagen wir mal, Zeuge dieser Recherche, weil natürlich Ben Lewis mich auch befragt hat in verschiedenen Sachen. Also er hat sehr viel gereist, ist auch nach Leipzig gekommen, um mich zu interviewen, und so hat es mit sehr, sehr vielen Leuten gemacht. Hat ein Heer von Hilfskräften gehabt, die in ganz Europa und Amerika in den Archiven geforscht haben. Also das Buch, obwohl ein journalistisches Buch, ist wirklich sehr, sehr gut recherchiert, und ich wüsste jetzt nicht ein Detail, was nicht stimmen würde.
Sie haben ja, das haben Sie eben gesagt, Ben Lewis kennengelernt. Er ist Kunstkritiker, Filmemacher, Buchautor. Was hat er Ihnen denn über seine Motivation erklärt? Ich meine, das ist ein Bild, über das spricht die ganze Welt. Es gibt viele Journalisten, Kunsthistoriker, die sich genau auf dieses Thema stürzen. Warum er auch?
Gut, er ist ja bekannt geworden durch diesen Film The Art Bubble. Es ist also so ein Film über die zeitgenössische Kunst und hat dabei so ein bisschen den Kunstbetrieb demaskiert, will ich einmal sagen, den zeitgenössischen Kunstbetrieb. Und ich denke, hier war sicherlich eine ähnliche Motivation vorhanden, einfach angesichts dieser doch sehr, sehr unscharfen, undurchsichtigen Geschichte mit dem Salvator. Es ist natürlich ein Sensationsfund gewesen, aber die Umstände des Fundes waren sozusagen niemals ganz klar, und die Besitzer haben auch wirklich da so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet, und deswegen hat er, glaube ich, als investigativer Journalist mal versucht, das von Grund auf zu recherchieren, und das hat er dann auch gemacht.
Welche Informationen haben Sie denn am meisten beeindruckt von seiner Recherche?
Na gut, das sind eine ganze Reihe. Also er hat also wirklich sehr, sehr genau diese ganze Provenienz recherchiert. Das heißt, er hat einfach zeigen können, dass im Grunde 300, sogar 400 Jahre im Grunde eine Provenienzfiktion besteht, nicht so wie die Finder und die Verkäufer des Gemäldes es darstellen. Das hat er alles doch ziemlich zertrümmern können, muss ich einmal sagen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Dann auch die Geschichte, wie das Gemälde 2005 in New Orleans entdeckt wurde. Das haben parallel auch unabhängig davon Journalisten des Wall Street Journal herausgefunden, aber Lewis war auch an derselben Sache dran, dass dieses Gemälde eben nicht, wie immer behauptet wurde, 10.000 Dollar gekostet hätte, sondern gerade mal unter 2.000. Dass es also auch dann die Provenienz gibt, die konnte er dann zurückverfolgen von 2005 rückwirkend bis 1958. Also er hat die Provenienz für das 20. Jahrhundert geklärt und eben zeigen können, dass die Provenienz für die Zeit davor, für alle Jahrhunderte davor, dass das alles fiktiv ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist so eins der Details.
Normalerweise gilt ja auf dem Kunstmarkt nur eine lückenlose Provenienz, also Herkunftsgeschichte, macht Kunden, die so teure Kunst kaufen, eigentlich glücklich. Diese Regel galt hier nicht. Warum?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. An sich haben wir ja durch die Raubkunstdebatten gelernt, dass man eigentlich eine lückenlose Provenienz haben muss. Und wenn nun ein jüdischer Besitzer im Spiel gewesen wäre, hätte man natürlich das auch gemacht, dann wäre man, glaube ich, dann nicht mehr durchgekommen. Aber dieser Standard, den eben im Grunde die Raubkunst, gerade der jüdischen Raubkunst, gesetzt hat, der ist hier wirklich eklatant verletzt worden. Und ich denke, mein Versprecher eben versetzt worden, es ging um so viel Geld, da hat man gesagt, gut, das wird schon ungefähr stimmen mit der Provenienz, das kommt aus irgendeiner königlichen Sammlung, wir haben da so ein paar Inventare, die scheinen das zu sagen. Man hat eigentlich bei der Verlockung des Geldes im Grunde gesagt. Also hier, wir nehmen das nicht so genau. Und das ist ein großes Versäumnis gewesen. Das ist auch ein großes Verdienst dieses Journalisten jetzt, aufgedeckt zu haben, dass also ganz, ganz wichtige Akteure im Vermarktungsprozess im Grunde ihrer Sorgfaltspflicht nicht annähernd nachgekommen sind. Und das könnte natürlich auch noch juristische Folgen haben, würde ich mal vermuten.
Aber warum hat denn das Auktionshaus Christie's diese Erkenntnisse nicht selbst zutage gefördert? Was wäre dramatisch an diesen Erkenntnissen gewesen? Was hätte das den Betrag dann geschmälert am Ende?
Naja gut, wenn Sie das wirklich sorgfältig gemacht hätten, dann hätten Sie zugeben müssen, dass das Gemälde keine Herkunftsgeschichte für das 16., 17., 8. und 18. und 19. Jahrhundert hat. Das ist schon peinlich genug. Das hat man sozusagen mit einer Herkunftsfiktion so ein bisschen übergepinselt, ja. Und Sie wären bei einer genauen Recherche natürlich darauf gestoßen, dass das Gemälde 1958 versteigert wurde in einer der berühmtesten Auktionen der 50er Jahre, wo wirklich alle Altmeisterexperten der Welt anwesend waren. Man hätte die Frage beantworten müssen, warum haben damals die Experten das nicht erkannt? Und last but not least, Christie's hätte natürlich auch eine ganz peinliche Sache herausgefunden. Christie's hat nämlich das Gemälde 2005 schon mal angeboten bekommen. Dasselbe New Yorker Büro hat damals 2005 offensichtlich das für wertlos gehalten und 2011, 12 beziehungsweise 17, als es versteigert wurde, da plötzlich hat Christie's, dasselbe New Yorker Büro, dann gesehen, ah, das ist doch ein Leonardo, was sie ein paar Jahre früher für absoluten Schrott gehalten haben. Und das hat sie möglicherweise davon abgehalten, das genauer wissen zu wollen. Aber das ist auch so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich meine, vielleicht haben sie einfach gesagt, wir wollen es nicht so genau wissen. Also, wie gesagt, unsere Erwartung ist eben, dass man es genau wissen sollte, und das haben die einfach nicht gemacht, weil es eben auch so ging. Sie haben einfach jemanden gefunden, der trotz dieser, sagen wir mal, doch sehr brüchigen Provenienz sehr viel Geld dafür gezahlt hat.
Sie haben eben von juristischen Nachspielen gesprochen. Was könnte da passieren?
Das amerikanische Rechtssystem, nachdem das hier behandelt würde, ist ja doch sehr komplex. Also es ist ja so, Christie's hat ja mit geworben im Katalog und auch über die Medien, über die Presse und dergleichen, es gäbe einen breiten Konsens. Und das stimmt natürlich nicht. Also ab 2011, als das Gemälde aufgetaucht ist, haben viele Leute gesagt, mich eingeschlossen, und sagen, gut, das ist ein wichtiges Gemälde, das ist die wichtigste Entdeckung der letzten Jahre. Es ist konzeptionell ein Leonardo-Gemälde natürlich, aber es ist kein hundertprozentig eigenhändiges Gemälde, sondern eine Werkstattarbeit mit eventuell Beteiligung von Leonardo selbst. Und die Behauptung, dass es diesen Konsens gegeben hat, mit dieser Behauptung hat Christie's geworben. Und das ist meines Erachtens rechtlich ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da habt ihr eure Sorgfaltspflicht verletzt und deswegen verklagen wir euch. Also so könnte ich mir das vorstellen, aber das ist Spekulation.
Wer wäre dann der Kläger an der Stelle? Die Käufer?
Das wären dann im Grunde die Käufer, die ja sozusagen in gutem Glauben das Gemälde ersteigert haben, dass es diesen breiten Konsens der Experten gegeben habe. Die könnten jetzt sagen, ihr habt uns was vorgemacht, haben sie im Grunde auch, ja, und könnten dann sagen, we want our money back, wie das Margaret Thatcher früher gesagt hat. Aber das wissen wir nicht, wie das passiert. Wir wissen ja ohnehin nicht, was da im Hintergrund alles am Laufen ist. Das Gemälde ist erstmal verschwunden und es ist jetzt nicht ausgestellt worden. Auch diese ganze, sagen wir mal, Geheimniswolke, die jetzt über dem Ganzen schwebt, ist natürlich auch nicht das allerbeste Zeichen für die ganze Angelegenheit. Und ich bedauere das auch sehr, weil das Gemälde wirklich sehr wichtig ist. Es ist eine wichtige Entdeckung. Aber diese Umstände haben es im Grunde alles vermasselt, würde ich mal sagen.
Sagt Frank Zöllner von der Uni Leipzig. Wir sprachen über die neuesten Erkenntnisse zur Herkunft des Leonardo-Werkes Salvator Mundi.